Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind mittendrin in den Playoffs. Play-in ist schon lange Geschichte, ist eigentlich vor Monaten gewesen und manche Serien sind ausgeglichen. Bei anderen sieht es schon wieder so aus, als könnten sie demnächst die Koffer packen. Und um die ganze Geschichte mal in den Kontext zu bringen und ins rechte Bild, sitzt er mir wieder gegenüber, der niemals unsortierte.
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir haben heute keine Zeit. Wir haben heute überhaupt keine Zeit. Wir müssen direkt weiter, vor allem ich muss direkt weiter. Deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt ein und eingangs vielleicht deshalb meine Frage, hätten die Sixers ein Timeout bekommen müssen?
Boah, da, du stellst mir dann Fragen von Sachen, die ich schon längst wieder vergessen habe.
Also das ist auch so,
halt schon ein Tag her ist. Warum machst du sowas?
Weil ich...
Weißt du, wie viele Eindrücke seither
weil
in mich reingeflossen sind?
Ich bin nicht in der Lage...
Also ich kann dir sagen, dass der dass der Referee-Report gesagt hat, dass Maxi zweimal gefoult wurde. Wenn dich das glücklich macht, also die Sixers haben ja auch schon eine Grievance verteilt, weil Daryl Morey im Playoff-Modus ist. Ja, aber es bringt ja nichts. Sie liegen halt trotzdem 2-0 hin. Von daher ist es ja eigentlich auch egal.
Ja,
du kannst mir ja deine Meinung sagen.
Ja, meine Meinung dazu ist...
Sorry, ich bin im Playoff-Modus.
Ich merke schon. Ich finde auch grundsätzlich, ich finde es ganz gut, dass du das jetzt so angehst. Man merkt auch, dass du wirklich jedes Spiel guckst, weil ich finde auch so, das Aggressionslevel ist deutlich nach oben gegangen insgesamt so in der Liga.
Also, vor allem das letzte war jetzt Mass Clippers und das ist halt, weißt du, das ist ein Schwergewichtskampf mit einem taumelnden Preisboxer namens Luca, der trotzdem ein böser Dude ist. Er taumelt das ganze Spiel über und sich bewegt, wie ich mich bewege, wenn ich versuche, Sport zu machen. Ja. Und dann am Ende trotzdem halt besser ist als alle. Aber, naja.
Aber ja, auf jeden Fall, es ist, ich habe das Gefühl, es sind so die Kleinigkeiten lösen gerade große Dinge aus. Kleines Kerfuffel hier, es hat mir leider kein großes Kerfuffel da, aber es ist wild. Und ich dachte auch so, man hätte argumentieren können, Maxi hatte jetzt nicht richtig Possession fürs Timeout, aber es scheint so, als dürften die Knicks gegen Ende eines Spiels durchaus zu langen, ohne dass die Pfeife irgendwie ertönt. Von daher,
ne? Das ist alles die Rache für das Charles Smith Game in den 90ern. Weißt, wo Jordan und Pippen Charles Smith 8-mal gefoult haben und er deswegen es nicht geschafft hat, einen Korbleger reinzulegen. Wenn du doch wieder raus. Das ist, weißt du, die Knicks so oft benachteiligt worden, da können sie jetzt auch mal einen Vorteil haben.
Ja, what goes around comes around oder so ähnlich. Eben. Auf jeden Fall. Gibt's für die Sixers noch jetzt ganz kurz, wenn wir bei der Serie sind, weil der Plan ist ja grundsätzlich mal, dass wir die Serien, die jetzt vergangene Nacht waren, kurz mal anreißen, dass wir dann also nicht vergangene Nacht, sondern vorvergangene Nacht, ne, kurz mal anreißen, die Serien, die vergangene Nacht waren, intensiv besprechen und die Serien, die erst kommende Nacht weitergehen, außen vor lassen, ne? Also heute nichts mit Celtics, nichts mit OKC, nichts mit Miami, nichts mit New Orleans.
Über die haben wir am Montag gesprochen.
So sieht's aus, nicht bei Patreon, patreon.com. Der Korbiger Podcast, Korbiger mit.
Hey.
Das ist heute sehr strukturiert.
Du bist auch im Playoff-Modus, ne? Ich merke das.
Ja, ich bin wild. Ich hab nur ein bisschen Towns geguckt. So wild bin ich gerade unterwegs. Mal läuft's und dann halt, und dann gibt's halt ein dummes Foul oder halt einen dummen Turnover. Aber ich tu auf jeden Fall mein Bestes. Das kann ich schon mal
sehr durchsprechen. Gut.
Ja.
Wie Towns auch.
Ja, eben, wie Towns auch. Er tut sein Bestes. Manchmal ist es gut, manchmal überschaubar. Aber so zerbröselt der Keks nun mal. Embiid war dabei. Embiid war spielte etwas anders als zu Beginn von Spiel 1. Das war irgendwie abzusehen. Ich bleibe dabei. Ergibt das wirklich Sinn? Weil es ist halt. Du merkst halt auch. Er tut mir immer so ein bisschen leid irgendwie, weil selbst wenn da irgendwie was Gutes passiert, wenn er irgendwas Gutes macht, muss er eigentlich irgendwie sein Knie schonen und spürt den Schmerz im Knie und humpelt dann irgendwie so weg mit so einem traurigen Gesicht. Also es ist ein bisschen hart anzuschauen, finde ich.
Aber auch 34, 10 und 6, bester Spieler auf dem Feld.
Er ist ja
plus,
gut,
Plus 3. Er ist jetzt über die Serie, glaube ich, bei plus 17 oder so in seinen Minuten. Ja. Und sie liegen mit 0-2 hinten.
Ja.
Also, ich meine, ich weiß komplett, was du meinst. Aber also wir hatten die Diskussion am Montag ja auch schon. Sie haben halt mit ihm eine Chance. Er ist gut genug. Er ist ja auch jetzt der beste Spieler der Serie. Selbst in dieser komplett reduzierten Verfassung. Und also
nach Josh Hart natürlich, nein, Quatsch.
Gut, ja, Josh Hart ist natürlich brutal. Und ich denke auch, dass die Knicks ihn eigentlich immer noch ein bisschen zu wenig attackieren. Also er könnte wahrscheinlich defensiv auch ein bisschen schlechter aussehen, als er gerade aussieht. Aber jetzt gerade ist es ja schon einfach so, dass er einen ganz klar positiven Einfluss auf die Serie ausübt, dass er offenbar Bock hat zu spielen, dass er offensichtlich auch die medizinische Freigabe hat. Dann sollen sie ihn ruhig spielen lassen. Ich denke zwar auch manchmal so, boah, das sieht nicht so richtig.
Ich habe einfach
nicht so richtig gesund aus. Aber das denke ich bei Luka Doncic auch, wenn ich den spielen sehe.
Ja, aber
bei Luka Doncic. Und da sagt keiner, der sollte sich mal hinsetzen, wenn der sich übers Feld schleppt, als hätte er irgendwie Beton in seinen Schuhen.
Ja, aber da ist die Geschichte ja Methode. Der hat ja nicht gerade eine Knie-OP. Ich habe einfach Angst um Embiid. Ich denke mir die ganze Zeit, oh Mann, was passiert da noch? Was passiert da noch? Aber wahrscheinlich ist es schon okay.
Er ist jetzt halt dann irgendwie bald 30. Irgendwann kannst du halt wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, oh, nicht, dass er sich den späteren Teil seiner Karriere irgendwie ruiniert.
Ja, aber das nächste Jahr seiner Karriere, das dann mit 30 schon wieder entscheidend ist, wenn du über 2,10 Meter groß
bist. Aber nächstes Jahr ist halt Wembanyama schon der Overlord und da hat also auch ein Embiid nichts mehr zu bestellen.
Du meinst, das Titelfest ist jetzt, sozusagen.
Ja.
Ich meine, er ist auch irgendwie so klar der beste Spieler der Serie, weil die Sixers Brunson halt weiter relativ gut im Griff haben. Er hat zwar den Dreier getroffen, aber die Quoten sind weiter nicht gut. Irgendwie hat weiterhin Probleme mit der Länge und damit müssen halt irgendwie andere Knicks einspringen. Ich glaube, das hilft Philly halt schon, dass die Knicks jetzt gerade nicht so diese klare Scoring-Option haben. Also es ist halt dann mal so, okay, trifft DiVincenzo seinen Dreier, kommt DiVincenzo mal zum Brett. Josh Hart nimmt er ihn und trifft ihn dann. Ja, momentan läuft es ja ziemlich gut von draußen. Spielt deshalb auch 48 Minuten natürlich.
Das ist verständlich, das ist Josh Hart.
Ja, das ist, ne.
Und was soll ich denn rausnehmen? Es funktioniert doch.
Eben, never change a running system.
Josh, weiter.
Es geht noch. Und ja, das erschwert hier nichts. Und eigentlich würde ich mal, also im Endeffekt haben die Knicks, die Sixers eigentlich die zwei verlässlichsten Offensivspieler. Maxi hat zwar so am Ende diesen Turnover gehabt, hatte davor nochmal einen Turnover, aber hat extrem gut angefangen und ist eigentlich, du kannst ihm den Ball halt einfach geben. Und er lässt sich auch nicht so irgendwie, habe ich den Eindruck, nicht davon irritieren, wenn es mal nicht so läuft. Also gab irgendwie das Ding, als sie McBride den Ball irgendwie entreißt und er dann danach den N1 trifft über Oubre. Also, nicht über Oubre. Weil Oubre ist ja bei ihm im Team. Ich hab mir Oubre aufgeschrieben, deswegen weiß ich gerade nicht, wer es ist. Es ist mir ein bisschen blöd gelaufen. Siehst du, kleiner Cat-Moment bei mir. Aber
ich merke das.
Ja, es ist irgendwie trotzdem, was sind die Knicks einfach durch ihre Physis setzen sie dann irgendwie zu. Ich meine, Hartenstein extrem gutes Spiel 2 gehabt.
Vor allem in der zweiten Halbzeit, dominant, auch als Scorer richtig gut, als Verteidiger sowieso richtig gut, so quasi Game-Saving-Block dann noch. Es war ein absolut überragendes Spiel von Isaiah Hartenstein. Ja, hat mich auch sehr darin bestätigt, dass ich gesagt habe, der muss ins All-Defensive-Team. Also beziehungsweise, dass er da meinen letzten Platz bekommen hat. Das war schon echt richtig gut. Also war überall, hatte auch echt echt gute Hände gezeigt. Ich glaube, also, ich meine, es ist ja bisher echt eine enge Kiste. Und ich würde auch sagen, so die beiden, die offensiv wahrscheinlich am meisten überzeugt haben, sind Embiid und Maxi, aber so dieser physische Vorteil, den die Knicks haben, dieses Offensiv-Rebounding und halt auch, dass sie halt ein paar mehr Leute haben, die sich gerade zeigen, die halt also wirklich konstant abliefern. Das ist halt schon ein ziemlich großer Unterschied. Und mir geht es ja trotzdem jedes Mal so, dass wenn ich Josh Hart werfen sehe, ich denke so, boah, könnte auch schief gehen, aber in dieser Serie fällt er dann halt bisher oft genug rein. Also ich glaube, er hat jeweils 4 Dreier getroffen. Ja. In Spiel 1 ja 3 in den letzten paar Minuten, wo sie ihn vorher die ganze Zeit haben offen stehen lassen. Jetzt in Spiel 2 haben sie auch relativ viel von ihm ausgeholfen und er konnte es halt wieder bestrafen, auch gerade dann als Rebounder. Und es kommt halt, also verteilt sich auf ein paar mehr Schultern. Und ich glaube, dadurch haben sie dann am Ende vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Energie noch und gleichzeitig hängt es halt total am seidenen Faden. Also eigentlich hätten sie Spiel 2 halt einfach verlieren müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist, ich habe es immer noch nicht verstanden, wie die Sixers das am Ende noch verloren haben. Also abgesehen jetzt von kontroversen Calls, die sicherlich da waren. Und also die Refs haben ja mit dem Last-Two-Minute-Report selber gesagt, dass sie da Fehler gemacht haben. Aber es ist schon eigentlich krass. Aber deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass man die Sixers jetzt irgendwie abschreiben sollte. Sie haben schon eine Chance in der Serie. Die Chance ist trotzdem höher, dass New York das gewinnt. Also einfach, weil sie jetzt schon 2 Siege eingefahren haben. Aber also es müsste überhaupt nicht so sein. Es ist halt irgendwie so ein bisschen das klassische Sixers-Embiid-Schicksal, nur dass Embiid bisher ja gemäß der Möglichkeiten, die er hat, die glaube ich schon limitiert sind, ja trotzdem sehr gut spielt. Also es ist ja diesmal nicht so, dass man irgendwie sagen kann, oh, Embiid, der versteckt sich in den Playoffs oder so. Der macht ja, was er irgendwie kann. Es ist halt einfach nur nicht die 100% Verfassung, aber trotzdem eine, die echt einen großen Unterschied macht in den Minuten, die er drauf ist. Aber es ist halt jetzt das zweite Spiel gewesen, wo es ziemlich schwierig war, wenn er nicht auf dem Court war. Sie müssen irgendwie, glaube ich, halt gucken, dass sie vielleicht von Oubre offensiv ein bisschen mehr bekommen. Ich meine, der macht zwar defensiv echt auch einen ziemlich guten Job, aber ist halt als Scorer nicht so da. Lowry war in Spiel 1 sehr gut, in Spiel 2 jetzt nicht so. Wie so ein weiterer Spieler, der so ein bisschen scored, wäre schon gut. Wenn Tobias Harris nicht komplett ausgecheckt hätte, das wäre auch ganz gut. Aber ich weiß nicht, was mit Tobias Harris ist. Das ist halt öfter mal so.
Ja, und Buddy Hield, ich glaube, hat seine ersten Punkte der Serie jetzt in Spiel 2 gemacht. Also da, wenn da ein bisschen mehr käme, wäre es tendenziell auch nicht so schlecht.
Ja, er wurde eingestellt, um Dreier zu werfen. Und jetzt, also hat halt auch nur 2 genommen. Es ist halt irgendwie sehr, sehr, sehr passiv. Ich fand ihn ja in dem Play-In-Spiel gegen Miami echt ganz gut. Aber jetzt so in dieser Serie ist er halt noch gar nicht angekommen.
Ja, ja. Was ich mir auch ein bisschen denke, ist so dieses Ding, wie gesagt, was ich eingangs zu Embiid gesagt habe, das ist jetzt wieder so ein bisschen auf der Hobbypsychologen-Ebene, aber wenn du halt, selbst wenn was Gutes ist, ist es immer so ein Moment, also so wie kann sich so eine richtig positive Energie entwickeln, wenn dein bester Spieler, selbst bei der besten Aktion, wenn du immer so ein bisschen zusammenzuckst oder eher so ein bisschen mit diesem schmerzverzerrten Gesicht weggeht, irgendwie das Knie irgendwie so ein bisschen, wie es halt so ist, so mit kurz belastet, tut weh. Es ist halt nicht so, ich weiß nicht, ob das auch so ein Faktor ist, dass du halt nicht diese komplett positive Energie, die ich dann vielleicht auch ein bisschen trägt bekommst. Aber wenn, andererseits, wie du sagst, also sie hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Sie hätten es auch gewonnen, wenn der Pfiff ertönt wäre, der hätte ertönen müssen. Dann wär's vorbei gewesen. Aber ja, trotzdem, irgendwie, das ist halt irgendwie so eine Geschichte, die ich mich noch frage, die aber niemand beantworten kann, weil es einfach, wie gesagt, oft.
Und du würdest sie dir nicht stellen, wenn sie ausgeglichen hätten, die Serie? Also wenn sie jetzt den Heimvorteil geklaut hätten und damit jetzt nach Philadelphia gehen würden?
Ja klar, dann würde ich natürlich weniger nach Gründen suchen, weshalb es nicht funktioniert. Und deshalb ist es natürlich schon so ein Ding, aber ich würde mich schon fragen, was, wie gesagt, weil diese Thematik ist, für mich ist sie präsent, aber das ist halt mein persönliches Ding, weil ich mir halt auch irgendwie.
Für mich beim Zuschauen auch.
Also genau. Fall. Und das ist halt so, ja. Naja, wir schauen einfach mal. Wahrscheinlich gewinnen sie jetzt Spiel 2 und 3 und dann Spiel 3 und 4 und dann gehen wir ausgeglichen wieder nach New York und dann.
Mindestens am grünen Tisch gewinnen sie das. Selbst wenn sie längst im Urlaub sind, dann wird Daryl Morey noch dafür kämpfen, dass ihnen der Sieg noch anerkannt wird.
Müssen sie alle aus Cabo wieder anreisen und dann nochmal Spiel 2 spielen. Obwohl sie Serie
eigentlich. Leider dann alle verletzt. So, ja. Das geht dann leider nicht.
Ja.
Aber das ist eine sehr unterhaltsame Serie. Ich muss eher sagen, also wir haben ja am Montag auch schon so unseren ersten Check-in gemacht und die meisten Game Ones waren ja nüchtern betrachtet jetzt nicht so geil.
Ja.
So, was jetzt in den zweiten Spielen schon alles so passiert ist, entschädigt dafür sehr krass, finde ich. Also, es ging jetzt schon ziemlich ab, die letzten beiden Tage.
Auf jeden Fall. Was nicht so abging, war der Dreier von Orlando.
Ach, hör auf.
Ganz kurz. Wir haben gesagt, wir reißen alles kurz an, aber es ist halt nach Spiel 1, haben wir auch am Montag drüber gesprochen, haben sie gesagt, ja, okay, wir haben jetzt mies von draußen geworfen. Wir haben auch drüber gesprochen, dass die Cavs relativ viele offene Dreier zugestanden haben. Ich würde jetzt nach Spielzeit noch mehr dazu tendieren und dafür plädieren, dass es per Design war, weil bis Orlando halt regelmäßig trifft, wenn sie in diese Würfe lassen. Jonathan Isaac ist jetzt gestartet, statt Wendell Carter, so ein bisschen.
War in Spiel 1 auch schon.
Ja, sorry. Ich habe den Anfang verschlafen von Spiel 1, beziehungsweise habe da noch mal.
Nee, ich habe ganz nur das Wort gedacht. Ja. Stimmt, da hatten wir drüber gesprochen. Man kann einschlafen, auch bei dem, was man dann da so sieht in der Serie.
Genau. Zone ist weiterhin dicht. Ist für dich irgendwann der Punkt erreicht, wo Orlando sagt, okay, auch wenn es jetzt kompliziert ist mit der Zone, auch wenn sie uns diese offenen Würfe geben, wir müssen irgendwas anderes machen, weil einfach nur darauf hoffen, dass er irgendwann fällt. So kommen wir irgendwie nicht weiter.
Ja, ich habe mir auch schon die Frage gestellt, ob das vielleicht ob man zumindest, obwohl ich ja Isaac als Verteidiger auch natürlich, wie du weißt, ziemlich überragend finde, ob das nicht doch mehr Sinn machen würde, Carter reinzutun, weil der zumindest in der Theorie etwas mehr werfen kann, oder ob man sagt, so, wir packen eher Banchero auf die 5 und tun irgendwie einen weiteren Wing rein. Das Problem ist, sie haben ja eigentlich nicht die Wings. Also sie haben eigentlich nicht das Personal, um halt diese Lineups wirklich zu spielen, wo du halt das Spacing verbessern kannst und wo du dann mal sagen kannst, hey Paolo, du bist unser bester Scorer, du bist derjenige, über den sowieso die ganze Zeit der Angriff läuft, sollen wir nicht mal versuchen, dich ein bisschen näher am Korb zu positionieren, damit du halt von da was initiieren kannst. Also ich habe da jetzt auch gestern ein Newsletter zugeschrieben, um den auch noch einmal kurz zu pluggen, Old Dirty Basketball, ne? Mindestens zweimal pro Woche in den Playoffs, Dinge werden kommen und Dinge kommen bereits. Dinge kommen bereits, genau. Und ich finde es halt so diesen offensiven Ansatz bei den Magic irgendwie so komplett fehlerhaft, dass Banchero eigentlich fast immer Plays initiieren muss vom Perimeter aus. Wo er als Shooter eigentlich nicht gefährlich genug ist, wo er auch, finde ich, nicht unbedingt der beste Decision-Maker ist und wo es auch für die Cavs so leicht ist, einfach Hilfe in seine Richtung zu schicken oder halt so in Richtung Zone zu schicken, halt diese ganzen Driving-Lanes, die in der Theorie bei gutem Spacing da sein könnten, die halt wegzunehmen, weil einfach das Spacing absolut beschissen ist. Deswegen habe ich mich ja halt gefragt, ob man das nicht irgendwie hinkriegen sollte, Banchero halt ein bisschen bisschen näher am Korb irgendwie den Catch halt zu verschaffen oder ihm so ein bisschen in Bewegung mal den Ball zu geben, damit er irgendwie so seine Dynamik und Athletik ein bisschen mehr einsetzen kann, weil also so sehr ich ihn und auch Wagner, also Franz Wagner als Spieler gut finde, sie sind halt beide jetzt bisher nicht so unbedingt die Leute, wo man sagen kann, so aus Bestand, du hast jetzt den Ball am Perimeter, jetzt initiier mal was. Oder also lauf jetzt mal Pick and Roll. Eigentlich sollte das bei beiden so sein, dass die mehr den Ball in Bewegung kommen. Das haben sie aber so selten in dieser Offense, dass es irgendwie echt schwer anzuschauen ist. Also ich fand so im letzten Viertel von Spiel 2 wurde es ein bisschen besser. Also da haben sie auch ein bisschen häufiger halt versucht, Turnover zu forcieren, dann schnell zu spielen. Da hat auch dann öfter mal Sachs oder Franz halt initiiert und Paolo so ein bisschen mehr dann auch mal einen Block gestellt und dann irgendwie noch versucht, sich so ein bisschen hinter die Defense mal zu bewegen. Ein, zwei Mal hat das oft funktioniert, aber da war natürlich das Spiel auch schon so mehr oder weniger außer Reichweite. Da muss man mal gucken, ob sie davon was mitnehmen können in Spiel 3 oder ob das halt eher so eine so Clevelands Druck lässt ein bisschen nach. Jetzt lass mal irgendwie gucken, was passiert. Aber ja, irgendwie, es wäre halt schon auch nett, wenn irgendjemand einen Wurf treffen könnte bei den Magics. Das ist halt einfach so. Es war jetzt halt wieder so.
Gary Harris hat immer ein bisschen mehr getroffen.
Also Gary Harris hat
getroffen in Spiel 1, aber
also kein Dreier. Er hat 4 von 7 getroffen von draußen. Das ist ja gut.
Ja.
Und auch Franz 2 von 4. Das klingt natürlich super. Er hat dafür sonst aus dem Zweierbereich 1 von 13 getroffen. Das ist halt, nee, Quatsch, 3 von 13, ne, zur Ehrenrettung. Das ist natürlich überragend, aber Isaac 1 von 7. Bei Isaac habe ich mich auch gefragt, meinst du, der weiß, dass wenn er den Ball in der Ecke bekommt, dass er im Zweifel auch noch abgeben darf oder dribbeln darf? Oder meinst du, das ist einfach komplett einprogrammiert, er muss den Ball dann unbedingt werfen?
Ich glaube, es ist mittlerweile so, dass es bei ihm einprogrammiert ist, dass er den Ball unbedingt werfen muss, weil er muss ja für Spacing sorgen. Und es ist, wie wir alle wissen, ist es ja wichtig, dass man den Dreier mit Nachdruck nimmt und nicht irgendwie zögert und vielleicht nochmal ein Dribbling nimmt oder dann abgibt, um ihn doch zu werfen. Weil dann sinkt die Defense ja erst recht ab. Dass die Defense weiterhin absinkt, weil den Dreier nicht trifft, ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt. Aber das ist jetzt nun mal, das ist halt so ein bisschen Theorie und Praxis. Ja, es ist halt, ich glaube, es ist einfach schwierig für Orlando oder was heißt, ich glaube, wir sehen es ja gerade. Also es ist einfach, es gibt halt die Art und Weise, wie ein Spiel funktioniert und auch wie ihr Spiel funktionieren sollte. Und sie haben halt jetzt nicht die Leute und deswegen müssen halt jetzt die Leute, die sie haben, irgendwie Rollen ausfüllen, die ihnen jetzt nicht so passen. Ich meine, Isaac hat sich ja schon verbessert eigentlich beim Eckendreier. Jetzt ist halt dieses Ding, weil, was wir halt oft besprechen. Regular Season ist das eine, Playoffs das andere. Inwieweit lässt sich das irgendwie rüber retten? Und deshalb, ja, ist, ne? Dass Suggs überhaupt noch spielt, ist natürlich nach der Episode in der ersten Halbzeit eine Überraschung oder beziehungsweise eine positive Überraschung, weil er da ja eigentlich sein Bein, sein Knie gar nicht belasten konnte. Dann kam er wieder und sah dann eigentlich auch okay aus.
Ja. Auch weiterhin, defensiv echt gut gewesen.
Ja.
Meine, das muss man ja sagen, bei aller Kritik, die man an Orlando auch üben kann, auch gerade an dem, wie sie offensiv auftreten, mit Ausnahme von Mo Wagner, dieser Dank über Allen war brutal, aber auch sonst, der belebt halt einfach die Offense.
Ja.
Er ist also eine defensiv dann wiederum etwas schlechter als als die anderen, so, aber offensiv macht er halt schon echt viele gute Sachen. Also vielleicht muss man auch gucken, dass man seine Minuten irgendwie hochfährt. Aber
und er geht den Cavs hart auf den Sack.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, ist es auch schwer, seine Minuten hochzufahren, wenn er ausfault, wie in dem Spiel jetzt.
Ja, genau. Die hätten sie vielleicht hochgefahren.
Vielleicht, ja, also mal gucken. Also die Defense der Magic ist ja schon auch echt gut. Das
absolut.
Ist halt einfach nur bisher, wie vorher gesagt, die First-to-90-Serie, die Magic haben es bisher in beiden Spielen nicht geschafft, 90 zu knacken.
Ja.
Mal gucken, vielleicht ja in Spiel 3. Spiel 3 ist ja Bremer recht.
So ist das. Und ich meine, die Cavs haben halt Mitchell, der hilft schon mal beim Rennen First-to-90. Ja.
Weil gerade im ersten Viertel. Danach hat er dann auch irgendwie nicht mehr ganz so viel
als
Scorer gemacht, aber da hat er schon irgendwie erstmal so, halt auch als einziger Spieler in diesem Spiel so ein bisschen verstanden, dass es wichtig ist, eine Balance haben aus Outside und Inside. Also ich kann euch mit dem Pull-Up wehtun, ich kann aber auch halt in die Zone kommen. Ich bin schnell dynamisch genug, dass ich weiß, wo es da lang geht. Ich finde dann auch im Zweifel nochmal Leute. Also man hat schon das Gefühl, es gibt viele Leute, für die Playoffs Neuland sind, wie Weiland das Internet. Für Donovan Mitchell halt nicht. Der weiß ungefähr, was man da zu tun hat.
Ja,
zumindest im ersten Viertel.
Zumindest im ersten Viertel, genau. Und dann ganz kurz auch noch kleiner Shoutout an unseren Freund Evan Mobley, weil so diese Aggressivität in Ringnähe gefällt mir echt ganz gut, muss ich sagen, bei ihm.
Ja, also Evan Mobley ist bisher der zweitbeste Spieler der Serie nach Mitchell und das ist gut für Cleveland. Also,
das ist sehr gut für Cleveland.
Der ist defensiv echt saustark, also hat ja auch einen sehr großen Anteil daran, dass Banchero sich schwer tut, auch wenn Banchero sich momentan auch teilweise mit George Niang dann schwer tut, was natürlich nicht so gut ist, aber viel ist es ja schon Mobley. Mhm. Und wie du gesagt hast, also offensiv gefällt er mir auch gut. Das ist wieder so eine Situation, wo man, wir sind ja eh nicht davon abgerückt, aber wo man halt irgendwie mal wieder betonen kann. Evan Mobley wird ein guter, ist auch jetzt schon ziemlich gut.
Also ist schon ein guter,
wird noch defensive besser. Vielseitigkeit und das offensive Game wächst.
Ja, absolut, finde ich auch. Apropos Shoutout, Jamal motherfucking Murray. Er ist einfach ein geiler Typ. Also der Schwierigkeitsgrad dieses Game-Winners irgendwie über Anthony Davis, über die ausgestreckten Arme von Anthony Davis im Rückwärtsfallen, Baseline. Nachdem du vorher halt auch so eine erste Halbzeit gespielt hast, zweite Halbzeit war ja besser, aber halt so wie das Spiel auch gelaufen ist, dann das Ding halt einfach so mit der Selbstverständlichkeit zu nehmen und zu treffen.
Jamal Murray made a shot.
Ja. Er ist kein All-Star, aber er ist kein schlechter.
Ja, korrekt.
Ja.
Er ist der beste Nicht-All-Star, den wir bisher hatten. Aber irgendwann wird er es ja wahrscheinlich auch mal schaffen, genug Spiele zu machen und dann schafft das wahrscheinlich auch mal. Ist ja nicht so, dass irgendjemand daran zweifelt, dass er ein All-Star-Kaliber-Spieler wäre. Es ist halt einfach so, dass die Saisons es ja bisher einfach dann meistens nicht rechtfertigen, weil es Leute gibt, die halt in der Regular Season mehr tun. Aber in den Playoffs gibt's halt auch quasi niemanden, der sein Spiel halt regelmäßig so anheben kann. Obwohl er in dem Spiel ja lange Zeit wirklich nicht gut war, aber dann am Ende halt schon.
Ja, genau. Und wenn er richtig gut ist, er ist, glaube ich, schon so unter meinen Top 5, den ich am liebsten zuschaue.
Ja.
Wenn er rollt. Weil er einfach so diese...
Geht mir auch so.
So diese Mischung aus Flair und Kontrolle und dann aber halt irgendwas komplett Wildes mit drin.
Ja. Das ist halt, also manches geht, finde ich, so ein bisschen in Richtung von Kyrie, aber es ist dabei irgendwie so ein bisschen kontrollierter irgendwie. Aber ich schaue ihm schon auch extrem gerne zu. Ja. Definitiv. Das ist halt, also... Es ist witzig, wenn die Lakers irgendwann in eine Situation kommen, wo, also ich meine, du würdest das nie machen, weil du sie hast, also abgrundtief, aber wo man sonst schon auch sagen könnte, irgendwie können sie einem auch leid tun, weil die haben in dem Spiel so viel, so gut gemacht und dann am Ende ist es irgendwie doch wieder scheißegal. Ja.
Jedes andere Team würde mir leid tun in dieser Situation.
Ja, jedes Mal. Das ist ja immerhin schon etwas, aber Denver ist halt, also wie am Montag schon gesagt, ist halt, LeBron für Toronto, das ist halt einfach so.
Ich meine, diesmal war es natürlich irgendwie schon bitter, ne? Aber ja, Lakers haben halt dann auch irgendwie keine guten Antworten mehr gefunden, ne? Als dann auf einmal Aaron Gordon Davis verteidigt hat und somit die Defense der Nuggets ein bisschen anders aussah. Sie haben dann viel LeBron gehabt, dem dann vielleicht gegen Ende auch so ein bisschen der Saft ausging, wobei das Ding ist auch immer so, mein Gott, ein offener Dreier, klar, treffen sie ihn sehr, sehr hochprozentig, aber du triffst auch nicht jeden offenen Dreier. Das ist halt nun mal so. Also und wenn die Beine schwer werden, wird es zwar komplizierter, aber
das war schon eher, glaube ich, Davis, ne, über drei Viertel halt schon dominant, auch offensiv war, das finde ich, also auch vielleicht sensationell gespielt hat, aber der im vierten Viertel eigentlich keine, also ich glaube, ein Field Goal hat er noch genommen, oder versucht, besser gesagt, wurde halt nicht mehr groß gefunden, war halt nicht mehr so wirklich Teil des Spiels und ich glaube, das ist halt so schon ein ziemlich gravierender Unterschied auch, das, also LeBron und Davis sind so mit dem Kraftaufwand, den sie betreiben müssen. Das ist halt über ein ganzes Spiel ziemlich schwer gegen ein Team, was eigentlich nie aufhört und was hinten raus meistens noch besser wird. Das ist ja auch eine der unterschätzten Sachen an Jokic, glaube ich, dass er halt einfach über das ganze Spiel nicht schlechter wird, weil das halt einer der Spieler in der Liga ist mit der besten Kondition. Also sieht nicht so aus, aber ist halt einfach so. Der lässt halt nicht nach. Deswegen ist Denver, wenn die ins letzte Viertel gehen und irgendwie nur 8 bis 10 Punkte hinten liegen, dann reicht das meistens nicht, weil die halt einfach dann im Zweifel noch einen Gang hochschalten können und weil sie ja auch, wenn es drauf ankommt, ziemlich gut verteidigen können und halt diese ziemlich unvermeidbare Offense haben. Das haben halt andere Teams in der Form in der Regel nicht. Gerade nicht Teams, deren bester Offensivspieler 39 ist und deren zweitbester Offensivspieler defensiv halt so viel arbeiten muss, weil er so viel zusammenhalten muss, dass halt irgendwann die Pumpe so ein bisschen aus ist. Ja. Also, das heißt Pumpe aus, das ist bescheuert, aber du weißt, was ich meine.
Ja, dass sie irgendwann pumpen, einfach.
Quasi. Ja, das ist wahrscheinlich etwas einfacher, ja. Dass ihnen die Luft ausgeht.
Genau. Ja, und ich meine, und bei Jokic ist ja auch das Ding, er ist jetzt gerade, was Scoring angeht, nicht optimal in das Spiel reingekommen, aber bei Jokic kannst du halt davon ausgehen, dass es eigentlich egal ist, was passiert ist, wenn das Spiel dann am Ende eng ist, weil er halt einfach in einem sehr großen Prozentanteil der Fälle einfach eine gute Entscheidung trifft.
Um den großen Philosophen Michael Porter Jr. zu zitieren, he's Nikola Jokic, he's going to have a good fourth quarter.
Ja, ja.
Ist korrekt.
Das ist einfach korrekt. Und dann ist es, ja, und bei den anderen ist es halt nicht ganz so. Ich meine, wir hatten jetzt Russell sehr, sehr heiß gestartet, hat auch ein relativ gutes Spiel gemacht. Und auch sonst bei den Lakers lief es wirklich lang gut. Ich meine, Torian Prince hat einen Stepback-Dreier getroffen im vierten. Das sind halt auch so Sachen, die du jetzt nicht so oft siehst.
Das war übrigens mit dem Dreier hat er die Hälfte der Bankpunkte der Lakers übrigens erzielt in dem Spiel.
Und das war ein Riesenunterschied, weil die Nuggets von der Bank halt schon ziemlich viel Energie bekommen haben. Mit Brown, mit Watson, mit Holiday auch. Also da gab ja auch eine Phase, in der die Bank halt so richtig so ein bisschen, oder die Second Unit, halt gemeinsam, glaube ich, mit Murray und Jokic da irgendwie noch ein bisschen auch das Momentum so ein bisschen gedreht hat.
Ja. Wäre noch meine Frage. Gerade Brown hatte echt paar Big Plays, auf jeden Fall.
Auch gerade am offensiven Brett relativ viel. Warum, noch ganz kurz abschließend, warum Reeves gegen Murray?
Irgendwas muss Reeves wahrscheinlich machen.
War nicht Russell gegen Murray oder ist es.
Ja, also so viele Alternativen hast du ja nicht.
Ja. Ja, stimmt. Sonst bist du eigentlich schnell bei LeBron, wenn Rui gegen Jokic soll und.
Ja, ich meine, also Rome. Gabe Vincent war ja auch eine Zeit lang drauf, der ist jetzt am Point of Attack auf jeden Fall besser als Jamal Murray als die anderen, aber der bringt halt offensiv nicht wahnsinnig viel, aka nichts.
Ja, weil er halt auch lange raus gewesen. Also der hat einfach auch keinen Rhythmus, ne?
Und also über die ganze Saison ja eigentlich kaum gespielt und wenn dann irgendwie halt einfach nicht so richtig er selbst gewesen. Sie brauchen halt gerade dann am Ende, wenn die Offense ja offensichtlich nicht mehr über Davis laufen kann oder soll oder was auch immer und LeBron halt auch ein bisschen mehr Unterstützung braucht, da brauchen sie eigentlich Russell und Reeves, um das so ein bisschen abzulösen. Und Russell, wie du gesagt hast, war in dem Spiel gut. 7 Dreier getroffen. Ich meine, der Großteil kam zwar gefühlt am Anfang, aber der hat ja trotzdem irgendwie einen guten Job gemacht. Das hat halt am Ende einfach wieder nicht gereicht. Und so dieses Problem, dass nicht wie bei Denver eigentlich alle 5 Starter Two-Way-Player sind, das haben sie halt einfach. Das ist bei den Lakers halt einfach so. Und ja, nicht nur bei ihnen.
Ich meine, jetzt würdest du jetzt Murray jetzt voll als Two-Way-Player, würdest du ihn nicht bezeichnen, aber er ist halt kein Minusspieler.
Murray ist in den Playoffs ein guter Verteidiger.
Ja, also
ich würde ihn da sogar als
Plus-Verteidiger bezeichnen. Muss ihn als Two-Way-Player, okay.
Das ist kein, jetzt nicht der krasse Stopper oder so, aber der ist halt recht groß für einen Guard.
Das auf jeden Fall.
Ist kräftig, sehr beweglich und der weiß halt absolut, was er zu tun hat. Und das ist schon ein ziemlich großer Unterschied jetzt zu einem Russell, der halt ziemlich langsam ist für einen Guard und auch nicht kräftig. Reeves ist auch nicht kräftig. So, das sind halt schon große Unterschiede. Es ist ja, die gehen ja auch nicht ins Spiel und sagen, so für Defense werde ich nicht bezahlt, wie einst Jabari Parker. Also das glaube ich nicht, dass das ihr Ansatz ist, aber sie sind halt einfach körperlich ziemlich unterlegen in vielen Matchups. Und das ist Murray halt nicht. So, den würde ich das schon als gut bezeichnen.
Das stimmt. Gibt's noch einen Turnaround?
Nee. Nee, also sie hätten, glaube ich, schon. Dieses Spiel war halt eine perfekte Chance, es zu klauen. Mit 20 vorne. Ne? Also viel mehr können die Lakers, glaube ich, nicht richtig machen.
Ja.
Sie können halt nochmal hoffen, dass sie noch ein etwas heißeres Shooting-Game haben. Hier sind sie halt heiß gestartet, haben am Ende 13 von 30. Das ist ja nicht schlecht, aber es hat halt irgendwie nicht gereicht. Also, dass sie die Serie drehen, halte ich für ausgeschlossen.
Das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass sie ein heißes Shooting-Game hatten und die Nuggets eigentlich ein nicht so heißes Shooting-Game. Also gerade der Supporting-Cast. Und das ist ja. Also KCP, Brown, also ich meine, es gab relativ viele offene Dreier, die halt nicht gefallen sind. Und das ist jetzt auch nicht zwingend ganz typisch für Denver, abseits von Aaron Gordon. Deshalb, wäre ich bei dir.
Ja, und der Fehlerspielraum für Denver ist einfach größer. Das hat dieses Spiel wieder sehr gut gezeigt. Also es lief über lange Zeit vieles nicht wahnsinnig gut für die Nuggets. Haben viele, viele Sachen irgendwie liegen lassen. Und am Ende musste sie halt trotzdem irgendwie. Du musst dir den Kopf halt abhacken. Und das ist halt schwierig. Also, das ist
schwierig.
Also denkst du im Zweifel schon immer wieder was ein. Ja, genau, da kommt der nächste. Das ist wie bei Man in Black damals.
Ja.
Weiland.
Weiland bei Man in Black. Und da sind wir auch wieder bei Küchenpsychologie. Küchenpsychologie. Weil, wenn du so ein Spiel ablieferst und eigentlich alles im Griff hast und dann schon wieder verlierst und schon wieder, irgendwann, ne, wird's hart. Das sorgt für Frustmomente. Und vielleicht sogar größere Frustmomente. Damit zu den Spielen aus der Nacht. Und das Interessante ist, wir haben am Montag auch schon größer drüber gesprochen, aber es ist halt nun mal Timing ist alles. Deswegen heute wieder Clippers Mavs. Kawhi war zurück, was natürlich die ganze Serie beeindrucken kann. Einerseits beeindrucken, andererseits auch beeinflussen kann. Und Wir werden gleich ins Detail gehen. Ich würde sagen, wir starten aber mal kurz mit einer Runde Werbung. Denn ihr wisst, bei unserem Partner Tipico Sportwetten gibt es einerseits Wetten auf einzelne Spiele, andererseits könnt ihr euch aber auch überlegen, wer Serien gewinnt. Und da fanden wir jetzt ganz interessant, was die Buchmacher aus eben dieser Serie Mavs gegen Clippers machen. Die Mavs haben eine 1,65er-Quote, die Clippers eine 2,20er-Quote. Ja, die Mavs haben den Heimvorteil quasi geklaut. Oder was heißt quasi? Sie haben ihn geklaut. Sie haben Spiel 2 gewonnen jetzt. Und gleichzeitig ist Kawhi zurück. Sah noch nicht aus, als wäre er perfekt im Rhythmus. Glaube ich, kann man auch nicht erwarten. Es gab Momente, aber war jetzt noch nicht so da. Wie sehr, wir haben ja auch in unserer Preview haben wir auch drüber gesprochen, spielt Kawhi nicht. Das ist schon durchaus wichtig. Klar, wenn der beste Spieler eines Teams, wenn man nicht weiß, ob er dabei ist, das spielt durchaus eine Rolle bei der Bewertung dieser Serie. Aber wie schätzt du es jetzt ein, nachdem du 2 Spiele gesehen hast, plus jetzt eben noch die Aussicht? Bei Kawhi weiß man nie, ob er jetzt auch wirklich die ganze Serie spielt, aber plus die Aussicht, dass Kawhi wirklich dabei ist.
Also mich hat's schon ein bisschen überrascht, dass die Clippers jetzt bei den Buchmachern quasi der klare Underdog sind. Also, dass sie da auf jeden Fall die bessere Quote haben, weil über die 2 Spiele hatte ich jetzt bisher nicht das Gefühl, dass das schlechtere Team ist. Und ich meine, ich hatte vor der Serie selber auf die Mavs getippt. So, von daher, ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie es am Ende gewinnen. Aber ich glaube, es ist halt eine Serie, die sehr eng ist, die sehr lang auch gehen kann und wo am Ende halt Nuancen entscheiden werden. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass die Clippers da klarer Underdog sein sollten. Im Gegenteil. Also gerade wenn man bedenkt, dass Kawhi zurück ist, dass der wahrscheinlich eher besser werden wird im Lauf der Serie als schlechter. Gehen wir jetzt mal von aus. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass er irgendwie wieder ausfällt. Aber ich glaube, dass hier der, also auch so die Updates, die sie während dem Spiel gegeben haben zu seinem Knie und dem Gesundheitszustand, dass sie da jetzt eher dass sie da schon eher lange gewartet haben, um ihn einzusetzen und dass das Risiko da nicht so wahnsinnig groß ist, dass er sich jetzt wieder verletzt. Wir wissen, es ist Kawhi, deswegen kann es jederzeit passieren, aber ja. Ich glaube, also bisher ist, finde ich, schon aufgefallen, dass die Clippers tiefer sind, dass sie defensiv absolut Ideen haben, wie sie den Mavs wehtun können, wie sie auch vor allem so den Supporting Cast der Mavs dazu zwingen können, gegen sie Spiele zu gewinnen. Und das muss man erstmal sehen, ob die Mavs das, also ob der Supporting Cast das noch 3-mal tun kann. Mhm. Und auch gerade wenn man gesehen hat, wie müde Doncic in diesem Spiel war, weil er halt auch defensiv die ganze Zeit arbeiten musste, dann kann das halt schon auch ganz gut sein, dass die Clippers, die halt einfach ein bisschen vielschichtiger aufgeteilt sind, auch die offensiven und defensiven Lasten auf ein paar mehr Schultern irgendwie verteilen können, dass die vielleicht im Lauf der Serie da dann halt auch einen konditionellen Vorteil haben werden. Deswegen, also für mich sind die Clippers nicht unbedingt Underdog in der Serie, sondern ich würde es eher ziemlich, ziemlich even sehen und denke, das kann in beide Richtungen gehen. Und ich persönlich hoffe auch sehr auf ein 7. Spiel.
Das wäre sehr schön. Und ich meine, was du gesagt hast, also die defensiven Strategien haben wir aus Spiel 1, haben wir am Montag schon besprochen, haben wir jetzt auch wieder gesehen. Und mit Kawhi kommt halt auch schon nochmal eine sehr gute dazu. Oder eine defensive Option, gerade gegen Luka, hat ja auch relativ viel gegen Luka verteidigt. Also ich denke auch, ich würde es auch weiterhin irgendwie so auf Augenhöhe sehen. Und ja, wird eine gute Serie weiterhin. Oder es ist eine gute Serie, es ist eine spannende Serie und kann nicht schlechter werden. Im Normalfall. Weil ihr wisst ja, wie immer, hier alles ohne Gewehr. Hört euch jetzt noch ganz kurz folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit direkt rein ins Spiel. Also, sag doch mal ganz kurz, was war so dein Eindruck von Kawhi, sowohl in Sachen Defensive, wie er sich da bewegt hat, als auch offensiv, wie war so gefühlt dein, für dich der, sein Timing, sein Gespür und gleichzeitig auch so seine Beweglichkeit?
Also defensiv hat er mir eigentlich schon recht gut gefallen. Also ich fand gerade so in Situationen, wo er irgendwie aushelfen konnte, also wo er jetzt nicht der primäre Verteidiger war, sondern halt eher dann ausgeholfen hat. Ich fand, dass dann sowohl er als auch Paul George extrem gut gemacht, wie sie da dann immer wieder irgendwie Räume, die kurz auf waren, wieder zugemacht haben. Also da hat man, finde ich, so vor Ort gesehen, dass das schon hilft, ihn zu haben. Auch wenn er jetzt 1 gegen 1 jemanden verteidigt hat, es haben schon auch viele Leute dann aus diesem Matchup bereitwillig dann wieder rausgepasst, weil sie dachten, mit dem lege ich mich nicht an. Das und das ist halt einfach so ein Faktor, den haben nicht viele Leute außer Kawhi. Ja. Also ich würde sagen, da war der Impact spürbar. Offensiv hat man, finde ich, schon, also gerade beim Jumper sehr gemerkt, dass er da einfach das Gespür noch nicht wieder so richtig da hatte. Also hat auch alle 5 Dreier, die er genommen hat, waren nicht drin. Auch aus der Midrange hat er ein, zwei Mal Dinger, die er normalerweise halt schon mitnimmt, daneben gesetzt. Also ein bisschen, ich meine, der hat ja immer diese Line-Drives, wenn die nicht genau reinfallen, dann sehen die halt meistens auch ein bisschen komisch aus. Und das hatte man hier jetzt auch ein paar Mal, also so Front-Rim-Dinger. Und ein, zwei Mal hatte ich auch den Eindruck, dass er so ein bisschen länger als nötig gewartet hat, wenn er den Ball in der Hand hatte, nicht sofort irgendwie eine Entscheidung getroffen hat. Das sind aber Sachen, wo ich jetzt, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, der schleppt irgendwie sein Bein über den Court, der bewegt sich jetzt wie ein Joel Embiid oder ein Luka Doncic, um es einfach nur immer wieder zu betonen, dass der Mann einfach nicht gesund aussieht auf dem Feld, aber ich fand so, ich weiß nicht, ob dir noch irgendwie was anderes aufgefallen ist, aber so von der Beweglichkeit fand ich es eigentlich ganz gut. Ich fand eher timingmäßig war er noch nicht so ganz da.
Ja, also ähnlich ist es mir auch gegangen. Also gerade so, das ist ja immer so das Ding, gerade nach einer Knieverletzung und sowas und gerade bei einem Spieler mit Kawhis Geschichte, so, wie ist das? Und da hatte ich auch so, also hat mich jetzt an den Kawhi aus der Saison erinnert, was den Bewegungsablauf anging. Und genau, und dann hat es halt bei, so, deswegen habe ich auch gefragt, wie es bei dir war, was jetzt so die Würfe, was das Timing der Würfe anging, auch was die Präzision der Würfe anging, halt so der Touch im Endeffekt, das war vielleicht so das. Aber das ist halt auch, also das ist ja zumindest mal zu erwarten, nach einer Pause, er war jetzt nicht Monate raus, aber er war halt ein ganzes Stück raus und jetzt halt dann direkt in so ein intensives Playoff-Spiel. Das ist ja das nächste.
Ja, und es war, ich glaube, er hat den ganzen April bis jetzt nicht gespielt. Ne? Ja. Das ist ja dann, also fast tatsächlich.
Ja, fast einen ganzen Monat, genau. Und es ist dann kein Mittwoch in Charlotte, sondern es ist halt, ne? Ja.
Krank intensives Spiel. Ja. Also das ging echt von Anfang an. Echt richtig krass intensiv rauf und runter, auch gerade defensiv, also da in so ein Umfeld dann sofort wieder reinzukommen, ist sicherlich ein bisschen anders.
Ja, da findest du deinen Rhythmus nicht so schnell. Ging es dir auch so, dass du den Eindruck hattest, weil Spiel 1 haben wir auch gesagt, dass die Clippers gut in die Zone gekommen sind, Rebounding war ein Punkt, dass Dallas Stars ein bisschen besser geschafft hat, sie ein bisschen vom Korb wegzuhalten?
Ich fand eigentlich nicht, dass sie in Spiel 1 jetzt irgendwie da ständig in Richtung Zone gekommen sind. Also es gab da ein bisschen mehr davon. Es gab vor allem mehr Zubats, also mehr Zubats Offense, ja, der halt so im Post dann ein bisschen was gemacht hat. Das hat definitiv nicht ganz so gut funktioniert über weite Strecken. Ich glaube, dass es dafür auch ganz gut war, dass Gafford sich ein bisschen wehgetan hat, weil, um ehrlich zu sein, hatte ich das Gefühl, als Post-Defender ist Lively besser, obwohl der ja auch deutlich leichter ist als Zubats. Also da hat er mir schon besser gefallen, so im direkten Duell und auch Kleber, wenn er das Matchup hatte, hat das, finde ich, ganz gut hinbekommen. Harden, kleines bisschen weniger explosiv vielleicht gewesen, also bisschen seltener zum Korb gegangen, ein bisschen mehr am Perimeter gemacht, also 10 seiner 14 Würfe waren Dreier diesmal. Dazu halt, jedes Mal, wenn den jemand beim Dreier fault, denke ich auch so, Leute, habt ihr den scheiß Scouting Report nicht gelesen? Muss das immer wieder sein.
15 Jahre.
Ja, da so, ja. Das am Ende vom dritten Viertel war das, ne? Also, wo dann, glaube ich, noch eine Sekunde oder 0,7 Sekunden auf der Uhr waren. Da war, glaube ich, PJ Washington, der ihn da fault. Ich habe meinen Fernseher angeschrien. Warum?
Was machst du?
Immer wieder. Aber, naja, also, ich fand die Defense der Mavs insgesamt, die war ja in Spiel 1 auch schon nicht schlecht, aber die war, finde ich, noch mal eine ganze Ecke besser jetzt. Also auch wie viel Help immer da war, wenn jemand versucht hat, mal am Korb abzuschließen. Auch Luca, der, glaube ich, im ersten Viertel direkt auch einmal super, nee, Plumlee hat er geblockt am Plumlee, Ring,
ja.
Was man jetzt auch nicht so oft sieht. Direkt danach dann auch noch mal Terrence Mann geblockt und so.
Und einen brutalen Defensive Stance abgeliefert irgendwann später, also wo er richtig so richtig in die Knie gegangen ist beim Verteidigen. Und halt.
Ja, so, ja. Also ich fand
engaged. Also,
er und Kyrie haben beide richtig starke defensive Spiele gemacht. Das ist ja auch dann der Grund, warum Luca sich so übers Feld geschleppt hat, weil er halt einfach voll viel arbeiten musste.
Ja.
Aber er hat Sinn bekommen. Also das war schon echt nicht schlecht. Also sonst hätte das auch alles nicht so funktionieren können. Aber vorne war es halt dann auch echt, das war schon echt ein ziemlicher Krampf. Aber halt auch dem großen defensiven Druck der Clippers irgendwie geschuldet. Also es gab halt über das ganze Spiel eigentlich fast nie einen leichten Abschluss für kein Team. Und das ist ja eigentlich auch das, was man sich so von den Playoffs ein bisschen erhofft.
Ja, das ist halt, der Schwierigkeitsgrad ist extrem hoch, umso beeindruckender sind halt Leute wie Luca, die halt dann trotzdem irgendwie dann nach so einem Spiel 1 dann irgendwie so zurückkommen und dann der Dreier ist gefallen, das hat es natürlich für ihn schon auch so ein bisschen geöffnet, weil man ist ja klar, weil dann kannst du nicht mehr ganz so absinken, dann kommt er irgendwie besser in die Zone. Aber sie haben es halt weiter. Ich meine, die Clippers haben wir am Montag auch gesagt, wie sie ihn die Optionen halt nehmen oder wie sie halt schauen, dass sie den Supporting Cast so ein bisschen, dass sie das Rollen zum Ring erschweren oder Abschlüsse am Ring quasi nach Pick and Roll irgendwie erschweren. Das machen sie ja weiter, der gut funktioniert, haben sie jetzt auch gemacht. Aber ja, es macht schon Spaß zu sehen. Also es ist irgendwie so ein, also dieses, ist wie in den 90ern damals, weißt du? So wie Basketball sein soll. Nicht so wie heute, sondern es ist halt wieder intensiv, nur halt mit mehr Skill.
Ja, so kann man es eigentlich ausdrücken. Also das war ein Spiel, wo auch beide Teams jetzt nicht die 100 geknackt haben, wo man jetzt aber nicht das Gefühl hatte, es lag am offensiven Unvermögen. Es war jetzt nicht Cleveland Orlando. Ja. Es war schon irgendwie einfach aufgrund dem Schwierigkeitsgrad. Also ich fand, es gab ja auch so viele Possessions, wo jetzt beispielsweise Luca irgendwie sein hohes Pick and Roll hat mit dem Versuch, Zubac ranzuholen, der dann aber halt nur halt kurz gedoppelt hat und sie haben ihn so mit zur Seite geleitet. Und der einzige Pass auf dem ganzen Court, der offen ist, ist der in die gegenübergesetzte Ecke über Zubac rüber, was halt so quasi der schwierigste Pass ist, den du spielen kannst.
Ja.
Das war schon krass, wie sie das Feld klein gemacht haben. Aber wie dann halt auch immer so ein, zwei Mal halt einfach der Weg da rausgefunden wurde. Das war ja echt nicht oft genug. Und es war also auf beiden Seiten sehr selten ja mal auch nur für ein paar Minuten am Stück der Fall, dass Teams irgendwie Rhythmus hatten. Das ist ja immer ganz schnell dann wieder durchbrochen worden. Aber am Ende hatte halt einfach Luca und auch Kyrie, den ich echt, also obwohl er quasi in Anführungszeichen nur 23 Punkte gemacht hat, der war halt überragend, fand ich. Also überall zu sehen. Die haben halt gerade so genug Plays gemacht. Sie haben, also hatten dann zum Glück auch PJ Washington, der über sich selbst hinausgewachsen ist, auch so als Finisher einfach ein, zwei Mal richtig große Plays geliefert hat. Mhm. Und es hat dann irgendwie gerade so gereicht. Aber ich weiß nicht, also wie siehst du denn jetzt in dieser Serie, siehst du Dallas jetzt als Favoriten, weil sie sich den Heimvorteil genommen haben, oder?
Das ist für mich so eine typische Serie, in der es eigentlich, in der die Teams so nah beieinander sind und in der die Teams auch so gute Antworten auf die Fragestellung des jeweiligen Gegners irgendwie haben, dass der Heimvorteil nicht egal ist, aber dass sich kein Team jemals in Sicherheit wiegen sollte, weil es so eng beieinander ist und weil es dann am Ende, jetzt waren es 3 Punkte am Ende und das kann, in Dallas kann sich das meiner Meinung nach genauso drehen. Also gerade, wir haben ja den Faktor Kawhi schon angesprochen, du hast PJ Washington angesprochen, Derek Jones Jr. hat mir übrigens auch ganz gut gefallen, gerade defensiv.
Ja.
Und das reden wir immer in den Playoffs, dann hat der ein gutes Spiel, der ein gutes Spiel. Und es ist so nah beieinander, dass ich glaube, dass der Heimvorteil nicht komplett negiert werden kann, aber dass er nicht so wesentlich ist, dass die beiden Teams sich so auf so hohem Level irgendwie begegnen und dann auch so auf Augenhöhe begegnen, dass jederzeit in die eine oder andere Richtung ausschlagen kann. Und wir haben es ja eingangs schon gesagt, es gibt für mich keinen Favoriten in der Serie. Also es ist, wenn Kawhi nochmal so an Kawhi, den wir so zu seiner Hochphase in der Regular Season gesehen haben, wenn er da rankommt, würde ich vielleicht die Clippers leicht favorisieren, auch wenn sie den Heimvorteil jetzt nicht mehr haben, einfach weil das halt nochmal jemand ist, den wir noch gar nicht so richtig gesehen haben. Aber grundsätzlich, aber trotzdem, Luca kann dir auch halt 50, 10, 10 einschenken und Kyrie hat auch noch keine Explosion gehabt. Es ist zu nah beieinander, als dass ich sagen will, dass da irgendwas in eine oder die andere Richtung ausschlägt.
Ich habe halt das Gefühl, dass Tyronn Lue eventuell schon auch verhindern kann, dass Irving oder Doncic so ein 50-10-10-Spiel haben.
Ja.
Also weil er, also was die Clippers finde ich schon gut machen und was auch denke ich mal die Serie ganz gut entscheiden könnte hinten raus, ist, dass es halt am Ende nicht die ganze Zeit die beiden machen können. Also beziehungsweise es gab natürlich schon auch Situationen, wo dann einer von beiden irgendwie kochen konnte und sie irgendwie die Seite frei gemacht haben und da war dann, also Doncic hat gekocht und Kyrie war one pass away oder andersrum und so. Das gab's natürlich auch, aber über weite Strecken des Spiels war es ja schon auch so, der Druck auf die beiden war so groß, dass der Ball halt im Sinne des richtigen Basketballs einen freien Mitspieler finden musste und das war dann ja oft zum Beispiel Maxi Kleber, der, obwohl er, finde ich, auch einige Sachen nicht so wahnsinnig gut gemacht hat, trotzdem bester Plus-Minus-Wert auf dem Feld. Und irgendwie hat's das auch wieder gespiegelt, weil seine Präsenz irgendwie geholfen hat. Und er hat ja auch 2 Dreier getroffen. Das war auch ziemlich wichtig. Aber ich hatte auch ein paar Mal das Gefühl, er ist eigentlich gerade ein bisschen unsicher, was er machen soll.
Mhm.
Aber also auf solche Spieler kommt's dann an. Und auf Derrick Jones, der in diesem Spiel irgendwie seine Finishes drin hatte, auf PJ Washington, der ein bisschen Platz für seine Würfe bekommt und so, oder auch auf Josh Green, der in dem Fall seine Würfe nicht getroffen hat. Also die Clippers sind schon ziemlich gut da drin, den Ball halt in die Hände von den anderen zu legen. Und da bin ich halt gespannt, ob das im Lauf der Serie, ob da dann auch mal so ein Spiel dabei ist, wo halt gar nichts geht oder wo dann alles geht. Also wo dann Josh Green vielleicht auch 3 von 5 von draußen trifft oder so und es dann vielleicht auch sogar mal deutlich wird. Also, ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass die Clippers sich sagen, so die beiden schlagen uns jetzt nicht einfach so im Alleingang, sondern es muss halt auch irgendwie von den anderen kommen. Aber mal schauen. Also da ist Tyronn Lue, kann auch nächstes Spiel der Ansatz sein. Nee, Luca soll ruhig machen, die anderen sind alle durch und ja, so, mal schauen, wie viele Punkte er alleine machen kann, weil wahrscheinlich wird es nicht reichen, wenn wir ihn defensiv auch die ganze Zeit attackieren.
Ich meine, das ist das Ding. Du hast ja vorhin auch gesagt, also dass die Clippers halt Luca arbeiten lassen, auch defensiv, da lässt er natürlich zusätzlich Körner. Aber ja, ich glaube auch, dass die Clippers Möglichkeiten haben und man hat es auch oft gesehen. Ich würde aber trotzdem mal dass Luca mal komplett übernimmt und auch unabhängig der Strategie des Gegners, das würde ich jetzt auch nicht komplett irgendwie ausschließen. Ist dann eben die Frage, wie weit die anderen da dann mitgehen können oder mitgehen. Damit mal weiter. Wir bleiben einfach im Westen.
Aber diese Serie ist, glaube ich, hat das meiste Potenzial.
Ja.
Und damit weiter.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also sonst.
Ich glaube, das sind auch zwei der fünf oder sechs besten Teams dieses Jahr. Das ist halt auch dann immer ungünstig für die beiden Teams, wenn sie in Runde 1 aufeinandertreffen. Aber so, so zerbröselt der Keks immer.
Die Suns wären gern eines der besten Teams gewesen, haben es aber irgendwie über die komplette Saison nicht geschafft. Jetzt dachten wir alle, wahrscheinlich inklusive der Suns, dass sie ein günstiges Matchup für sich hätten. Jetzt liegen sie 0-2 hinten.
Pustekuchen.
Es lief für Anthony Edwards lief es hervorragend in Spiel 1. Jetzt war er so ein bisschen ruhiger eigentlich. Hat es ein bisschen entspannter angehen lassen. 15 Punkte nur. Trotzdem haben sie, dafür hat er Jay McDaniels übernommen und hat halt einfach den Ring attackiert und ging ihn auf den Sack. Und auf der anderen Seite, so die großen drei waren gar nicht so groß, ne, bei Phoenix.
Ja, die waren überhaupt nicht groß. Also, man hat in diesem Spiel irgendwie sehr, sehr gut den Unterschied zwischen beiden Teams insofern sehen können, dass die beiden besten Offensivspieler von Minnesota eigentlich relativ unauffällig waren, nicht wirklich gut, also auch nicht richtig schlecht, aber auch nicht wirklich gut.
Ja.
Und dass das Team aber trotzdem in der Lage war, das zu kompensieren, weil halt da noch ein paar mehr Leute rumlaufen, die Spiele entscheiden können. Bei Phoenix ist das halt einfach nicht der Fall. Also jetzt abgesehen von Eric Gordon, der ja teilweise ganz gut war, da kommt halt einfach nicht viel. Ja.
So. Ich meine, dass Grayson Allen am Knöchel verletzt war und sich nochmal verletzt hat, hilft natürlich auch nicht.
Das hilft auch nicht, definitiv. Der ist wahrscheinlich einer der Spieler in der Liga, bei dem da am wenigsten Leute irgendwie Mitleid haben werden. Ich finde es immer blöd, weil alle Verletzungen blöd sind. Aber
mir tut es auch leid für ihn, aber ja.
Aber ja.
Mir tut es auch leid für ihn.
Okay, gut. Nee, und sonst ist es halt einfach nur Nurkic. Ne? Also sonst, da sind ja keine verlässlichen Spieler, die sie sonst haben. Ja. Und naja, jetzt ist, weißt du noch damals, als Kevin Durant noch für OKC gespielt hat?
Weiland, meinst du?
Weiland, und als da irgendwie von der Oklahoman, was ja dann irgendwie so die lokale Zeitung ist, nach einem Playoff-Spiel irgendwie eine Titelseite kam mit Mr. Unreliable, was dann voll das Drama war, weil eigentlich Durant bis dahin nie von irgendwem kritisiert wurde und da auf einmal dann so, was habt ihr denn hier für ein Problem? Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, aber
Durant, Kevin Durant ist ja für mich, was Grayson Allen für mich ist, ne? Also muss man natürlich
das würde ich so nicht unterschreiben. Aber kann Kevin Durant noch Spiele so richtig übernehmen in den Playoffs oder kann er das nicht?
Er kann das schon, würde ich schon sagen. Er hat es jetzt nicht gemacht.
Aber gegen Charlotte dann. Spielt er ja nicht in den Playoffs.
2035 gegen Charlotte in den Playoffs, meinst du dann? Nein, ich glaube schon, dass er das noch kann. Ich weiß nicht, inwieweit halt dieses.
Soll er mal machen?
Wäre mal Zeit. Da hast du absolut recht.
Seit Weiland der Milwaukee-Serie warten wir da drauf.
Ja. Entschuldigung. Wenn ich jetzt für ihn argumentieren möchte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass dieses, jetzt haben wir beim Matchup, aber das ist halt dieses Ding, dass er auch anfangs ja jetzt wieder in Spiel 1 ja auch sehr viel mit Towns konfrontiert ist. Nicht, weil Towns irgendwie der defensive Stopper ist, aber einfach, weil er einer ist, der. Towns bewegt sich ja halt doch immer so geil. Ich meine, der bewegt sich ja halt immer so mega plump, finde ich. Aber irgendwie kommt er dann halt doch noch, kriegt er halt, weil er so lang ist, doch noch irgendwie den Contest. Und dann ist es halt, hat er halt eben diese langen Arme als Seven-Footer. Und das ist halt für Durant. Durant kommt halt, spielt halt eigentlich jetzt nicht oft isoliert gegen Spieler, die ihm größenmäßig nicht unterlegen sind. Also, das, klar,
Tatum. Außer in den Playoffs.
Außer in den Playoffs. Naja, gut, Tatum ist auch sehr, sehr lang, aber Towns ist halt nochmal einfach eine andere Nummer. Und es ist halt irgendwie so, ich finde sowieso geil, wie die beiden bewegen sich ja irgendwie geil. Es ist sowieso irgendwie ein witziges Duell. Also so,
ja, von,
das schon. So, das ist so der Schlacks und dann Towns und ich könnte, ich weiß
ich meine, Durant vor ein paar Jahren wäre auch, glaube ich, zu schnell einfach
für. Wäre zu schnell gewesen. Ja, klar,
das ist jetzt halt einfach.
Genau, also mit Mitte 30 und nach Achillessehnenriss und sowas und diversen Knieverletzungen. Das ist das eine. Aber ich
trolle übrigens wirklich nur. So, ja.
Ich könnte mir halt vorstellen, das ist jetzt, glaube ich, wie gesagt, wenn ich für ihn argumentieren will, ist das vielleicht nicht so einfach, da dann irgendwie seinen Rhythmus zu finden, weil es einfach ein ganz, ganz neuer Look ist. Aber ich glaube trotzdem, dass das in Spiel 3 schon ganz anders aussehen kann. Also ich wäre auch jetzt von einem, ich meine, Durant macht wenig 40, 50 Punkte Spiele, aber von einem 40 Punkte Spiel, das würde mich jetzt nicht überraschen, einfach weil er es weiterhin theoretisch drauf hat. Ich meine, das Problem ist halt auch, dass Booker wahnsinnig schwer in die Serie kommt. Also jetzt nicht, ich will die Verantwortung nicht abwälzen.
Darf ich noch eine Sache wegen Durant sagen, bevor wir zu Booker kommen, der wahrscheinlich die größere Enttäuschung eigentlich bisher sogar noch ist. Also ich glaube, also ich habe den Eindruck, dass Durant vielleicht auch einfach ein bisschen müde ist. Also deswegen weiß ich halt nicht, ob er jetzt gerade noch so richtig gut dann den nächsten Gang wieder hochschalten kann. Also natürlich kann das gut sein, dass er
du kannst es trotzdem kanalisieren, auch wenn du
hat, ne?
Auch wenn du müde bist, kannst du ja trotzdem, okay, jetzt der Moment. So, deshalb sind die ja auf der Stufe, auf der sie sind.
Weil
sie
ja nee, sind. Also das absolut, das stimmt nur. Also er hat halt über die Saison die sechstmeisten Minuten von allen gespielt und eigentlich ist er in einem Alter und auch eigentlich sollte dieses Team ja auch so konstruiert werden mit zwei anderen Stars, dass man dann den ältesten und wohl besten Spieler eigentlich halt einigermaßen frisch hält, bis die Playoffs losgehen. Und das ist halt überhaupt nicht das, was bei den Suns passiert ist, muss man einfach sagen. Also gerade, weil jetzt auch über die letzten Wochen, bevor die Playoffs losgegangen sind, hatten die ja von allen Teams einfach den schwersten Spielplan. Und die Spiele waren wichtig, also um halt irgendwie dem Play-In zu entgehen und so. Und sie sind da ja echt gut rausgekommen, also muss man ihnen ja auch zugute halten. Aber da wurden halt auch irgendwie relativ viele Körner gelassen. Und ich frage mich halt schon, ob das dann vielleicht auch ihn so ein bisschen einholt. Zumal er noch mehr als jetzt die Dudes am Perimeter halt auch defensive Aufgaben hat. Und ob das jetzt halt dann irgendwann es dann auch schwer ist. Und das, also es wäre auch verständlich, wenn man dann sagt, okay, es ist jetzt schwer, jetzt fangen die Playoffs an, wir spielen gegen ein Team, das jünger, größer und kräftiger ist als wir. Und ich muss jetzt hier irgendwie noch wieder den nächsten Gang hochschalten. Und also vielleicht funktioniert es auch einfach nicht.
Ja.
Vielleicht ist es dann
kann auch sein. Kann
ist auch dieses sein. Team auch einfach ein bisschen
blöd zusammengestellt?
Ja, vielleicht. Ne? Ja,
aber vielleicht hätte ich habe es ja auch wieder während dem Spiel auch gedacht. Vielleicht hätte man nicht einfach denken sollen, wir wollen den Beal und hauen dafür all unsere noch vorhandenen Assets raus und dann haben wir irgendwie drei Stars und sonst nichts.
Okay, vielleicht aber fairerweise, sie haben ja die Assets schon für Durant abgegeben. Für Beal haben sie ja, was war das? Chris Paul und sonst war es ja nicht so viel.
Ja, aber Ayton, was war Ayton nochmal? Es war Nurkic, ne?
Ayton haben sie für Nurkic und Grayson Allen abgegeben. Da würde ich sagen, der Deal
ist gut. Ja, Allen ist okay.
Nurkic ist auch okay. Also wenn man ihn mit Ayton in dieser Saison vergleicht, dann
ja, mit Nurkic aber Nurkic, nee, ganz ehrlich, Nurkic ist nicht okay, weil Nurkic eine Riesenschwachstelle in diesem Team ist. Also Nurkic
aber ist nicht in diesem Matchup.
Matchup
ist er einer der besseren Spieler.
Ja, aber Nurkic ist nicht der Spieler, den sie da brauchen eigentlich. Also das ist
okay, aber den hätten sie für Ayton auch nicht bekommen.
Ja.
Aber also ich bleib dabei. Die Tiefe haben sie für Durant abgegeben, nicht für irgendwas.
Sie hätten eigentlich den Durant-Trade niemals machen sollen?
Ja, weiß ich nicht. Ich war damals nicht hundertprozentig überzeugt davon, aber ich meine, kann man schon machen. Das ist halt, man begibt sich dann halt in die Richtung, wo es halt relativ schwer ist, wieder rauszukommen. Oder beziehungsweise man, also gerade jetzt, wenn man mit dem Beal-Ding haben sie sich da halt dann noch mehr quasi in diese Richtung bewegt und jetzt ist es halt, also ab da ist es dann halt quasi unmöglich, noch irgendwas anderes daraus zu machen. Aber
an der Stelle wäre es halt vielleicht einfach sinnvoll gewesen zu sagen, okay, welchen Spielertypen brauchen wir denn noch und nicht, wir wollen den Typen Bradley Beal. Weißt du, wie ich meine?
Vielleicht, ja. Ich meine, gleichzeitig ist es halt irgendwie auch so, die Art von Talent hättest du halt auch anderweitig einfach nicht mehr bekommen. Aber es kommt halt dann auch immer mit einem Preis. Also es gibt auch Gründe, warum der zu haben war, weil der extrem teuer ist und selten spielt.
Ja. Jetzt lass mal über Minnesota reden.
Du kannst mir auch erst nur sagen, was mit Booker los ist. Das finde ich nämlich auch noch verwirrend. Aber dann reden wir über Minnesota.
Ja, ich weiß nicht, ob es Ist es die Physis, die ihm zusagt? Ich meine, es war gleich erstes Play. Anthony Edwards. Sehr gutes defensives Play gegen ihn. Gleich wieder so, also gleich wieder gemerkt, okay, wird wieder nicht einfach heute. Ist es die Länge von McDaniels noch dazu? Ist es die Mischung? Ist es, dass das, egal wo er auftaucht, irgendwo ein langer Arm ist? Ist das, dass sein direktes Matchup schwer ist und er halt selbst, wenn er rumkommt, dass dann halt, ja, es gibt, dass eigentlich keine defensive Schwachstelle gibt, es sei denn, kann man irgendwie, mein Conley ist halt alt, Conley war aber früher ein guter Verteidiger, also ist halt, und ist halt smart, also aber, und Conley ist auch kleiner als er, aber das ist so der einzige vielleicht. Ansonsten ist es irgendwie schwierig für ihn und ist es dann, habe ich es einfach alles falsch gesehen, ist eigentlich ein blödes Matchup für Phoenix?
Es sieht im Moment auf jeden Fall also, so aus, also einfach gerade aufgrund diesem krassen physischen Unterschied, ja. Der einfach besteht zwischen beiden Teams. Auch, also Gobert ist sowas von überragend in der Serie bisher. Also,
Point Gobert. Coast to Coast and One.
Bei dem Play habe ich auch kurz geweint vor Freude. Ja. Da habe ich den Fernseher ausgemacht, bin vor die Tür gegangen, habe die Marseillaise gesungen und geweint und dann habe ich weitergeschaut.
Ja. Und dann bei seinem No-Look-Pass auf Towns dann hinterher nochmal, oder?
Ja, in der Zone, ich packe jetzt nicht nur das nächste dumme Stereotyp aus, was mir jetzt im Kopf gekommen ist, aber Gobert war so gut, also offensiv, aber vor allem auch defensiv, der war einfach überall der Mann.
Ja.
Also, McDaniels also, halt auch.
Ja. Und McDaniels auch. Und ich finde es tatsächlich witzig, weil er tatsächlich auch manchmal so ein bisschen so ein großer kleiner Hub ist, offensiv, weil der Ball geht ihm nach innen, er passt dann wieder nach außen so und verteilt ihn echt ganz gut. Dann wieder an die Dreierlinie, an die offenen Schützen.
Dann verteilt er auch noch Screen-Assists.
Oh, gut, ja. Da wollen wir gar nicht erst anfangen. Nee, der Rüdiger ist gut drin in der Serie. Wurde noch nicht vom Feld gespielt.
Nee, das wird jetzt auch langsam eng, den vom Feld zu spielen, glaube ich. Ja. Also, ja, offensichtlich haben wir es falsch eingeschätzt. Kann man wahrscheinlich so festhalten. Ich glaube auch so diesen Playoff-Modus, den die Wolves auch defensiv haben. Den habe ich unterschätzt, weil ich dachte so, die spielen eigentlich mehr oder weniger am Limit, was das angeht. Aber ich glaube auch gerade, das ist schon ein Team, was davon profitiert, wenn noch ein bisschen mehr Kontakt irgendwie erlaubt wird, einfach weil die sehr wuchtig sind und viele gute Individualverteidiger haben. Und da ist es halt auch schwer, irgendwie mit dieser Ballpressure umzugehen. Ich meine, Phoenix hatte jetzt schon wieder 19 Turnover, ne?
Ja.
Das ist dann auch so eine Sache, wo man den Eindruck hat, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn jetzt noch ein klassischer Point Guard dabei wäre, aber gleichzeitig ist ja nicht so, dass Booker über die Saison diese Rolle schlecht ausgefüllt hätte. Er füllt sie jetzt gerade halt nicht gut aus. Also, und deswegen haben die Suns jetzt gerade wieder offensiv einfach gar keine Linie.
Ja. Und wenn du dann halt nur auf das beste Defensivteam der Liga triffst, dann wird's schwer zu scoren. Auch wenn du theoretisch gute individuelle Shotmaker hast. Aber einzige, der ein bisschen Sorgen macht, ist Naz Reid. Der Dreier fällt einfach nicht.
Ja. Macht mir jetzt keine Sorgen. Sie
2 von 9. 2 von 9. Aber können sich leisten.
Dabei waren sie auch noch in der Regel relativ offen, ne? Aber.
Ja, eben. Also, es ist irgendwie, aber das
dafür haben sie Nor, der übernimmt jetzt halt von der Bank.
Ja, stimmt. Ey, auch teilweise brutale defensive Plays. Also, wo er einfach den Ball entreißt und keine Ahnung. Also, echt.
Das ist schon ein bisschen unfair, wenn du als Flügelverteidiger einfach Edwards, McDaniels und dann noch Nor von der Bank hast. Oder? Mhm. Und normalerweise ja auch noch Kyle Anderson, der jetzt, gerade verletzt ist, ne? Glaube ich. Aber
ich glaube, verletzt, ja. Und dann halt noch Rüdiger dahinter.
Dann noch Rüdiger.
Ja.
Und ein Towns, Towns hatte doch auch so ein, er wurde, glaube ich, nicht als solcher aufgeführt, aber das sah ein bisschen aus wie ein Chase-Down-Block, vielleicht hat er ihn auch nur erschwert, aber hatte auch ein paar ganz gute Sequenzen, so defensiv, auch als Helper. Also, diese Defense ist legit.
Sie ist legit. Wenn Towns noch ein bisschen seine Fouls in den Griff bekommt.
Das wird nicht passieren in diesem Leben. Nee. Turnover und Fouls, die gehören einfach zum Karl Towns Paket dazu.
Ja. Nimm's oder lass es.
Ja.
Glaubst du noch an Turnaround oder ist die Geschichte für dich?
Also, ich denke schon, dass die Suns sich jetzt hier nicht irgendwie kampflos ergeben werden, aber da ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass der Schwierigkeitsgrad für ihre Shooter und also ihre Scorer, dass das irgendwie sinken wird, glaube ich nicht, dass sie die Serie tatsächlich gewinnen können. Also zwei Spiele bestimmt, das würde ich schon denken, aber so auf Dauer hat Minnesota halt, glaube ich, schon einen ziemlich guten Ansatz gegen sie gefunden und Phoenix ist halt nicht so das kreativste Team, was so offensive Abläufe irgendwie angeht, ne? Ja. Also wo man jetzt das Gefühl hat, denen fällt jetzt bestimmt der krasse nächste Konter ein. Also das ist ja auch so eine Sache mit Durant, der, also eine der besten Sachen an ihm ist, dass der quasi in jedes Team reinpasst, weil er halt sowieso sein Ding macht. Aber es ist auch so, dass sein Ding machen heißt jetzt auch nicht unbedingt immer, ich mache es jetzt für alle anderen leichter, sondern das heißt dann auch oft, gib ihm den Ball und er macht dann irgendwie was für sich. Aber es ist ja nicht so, dass durch ihn die Offense irgendwie automatisch eine Struktur bekommt oder so. Mhm. Und also das sehe ich jetzt bei den anderen auch nicht. Vielleicht ist es auch, liegt es auch ein bisschen daran, dass sie halt über die Saison nicht ganz so viel zu dritt irgendwie gespielt haben. Aber ich meine, das Offensivrating mit den dreien war ja trotzdem sensationell. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie zusammen nicht spielen könnten. Aber jetzt gerade bin ich halt echt mal gespannt, ob denen noch irgendwas in Sachen Kontern einfällt, weil bisher war es in der Serie schon echt, also deutlicher, als ich es mir hätte erträumen können. Ich habe ja auch, wie viele andere vorher, ehrlich gesagt, Phoenix in 6, weil ich dachte,
ja,
das Matchup ist blöd, aber das Matchup ist bisher einfach nur blöd für Phoenix und so dieser diesen körperlichen Unterschied habe ich einfach unterschätzt, muss ich sagen.
Ich auch. Und dann den Kniff, wie gesagt.
Aber aus meinem, als wir vor ein paar Wochen über die besten Playoff-Spieler gesprochen haben, da habe ich mich ja am Ende nicht ganz getraut, Edwards vor die Suns-Dudes und LeBron zu packen.
Ja, richtig.
Und ich hätte mich mal trauen sollen.
Vor LeBron würdest du ihn immer noch nicht packen, aber, oder? Muss ich jetzt hier den LeBron-Advokaten spielen, oder was?
Nee, musst du nicht. Nee, also über drei Viertel nehme ich auf jeden Fall LeBron.
Ja. So, und dann choke er halt so wieder, ne? Dann ist wieder drin.
Das meine ich nicht, aber der hat halt einfach keine Puste mehr. Ja, und ja. Edwards hat halt, der ist halb so alt. Der ist natürlich ein bisschen spritziger dann noch am Ende des Spiels. Kann halt auch defensiv jetzt so am Ball natürlich auch mehr Druck entfachen. Ja. Als Off-Ball-Defender finde ich LeBron ja schon auch in dieser Serie gegen Denver jetzt wieder ziemlich gut, muss man sagen. Also hat er auch viele, viele krasse Plays eigentlich gemacht, aber ja. Nee, also da sprechen wir mal was anderes drüber. Da muss Edwards vielleicht auch noch ein paar mehr Playoff-Spiele machen, bevor ich ihn da drüber hiefe. Aber in dieser Serie ist er bisher besser als KD und Booker. Und das ist ja auch
korrekt. Schon mal etwas. Das ist korrekt. Damit noch schnell, und die Zeit geht uns langsam aus. Ein Spiel gab es noch. Der Pacer hat ausgeglichen. Und schon auch so ein bisschen, indem er seinem Namen alle Ehre gemacht hat, oder? Es wirkte etwas schneller als in Spiel 1, was Indiana da so veranstaltet hat. Nicht nur, dass sie schnell aufs Tempo gedrückt haben, sondern auch so, was die Entscheidungsfindung dann offensiv angeht.
Ja, sie haben sich auch wieder daran erinnert, warum sie eigentlich als ganz ganz gutes Matchup hier eingeschätzt wurden. Also so im Sinne von, dass das eigentlich ganz ihnen entgegenkommen sollte, weil sie halt einfach jünger und schneller sind und weil ja Milwaukee in seiner jetzigen Verfassung A, kein richtig gutes individuelles Matchup für Siakam hat, der ja, ich glaube, 35 hat er im ersten, jetzt hat er 37 und konnte ja wirklich machen, was er wollte über weite Strecken. Das würde sich natürlich ändern, wenn Giannis irgendwann spielt, aber jetzt gerade ist es halt einfach so. Und andererseits halt, dass sie, je mehr sie irgendwie in Transition aktiv sind, desto mehr, dass sie damit halt den Bucks wehtun können, weil die halt ein altes Team sind, was vor allem auch weniger tief ist. Also eine coole Sache bei den Pacers ist ja, dass sie eigentlich, also auch wenn Halliburton nicht drauf ist mit McConnell, auch mit Nembhard, trotzdem das Spiel immer schnell machen können.
Ja.
Und Milwaukee hat dafür halt eigentlich nicht unbedingt das Personal, um da die ganze Zeit mitzulaufen. Und auch vor allem Schwierigkeiten auf dem Level, auf dem Indiana scoren kann, halt auch weiter mitzuscoren. Das hat sich hier ein bisschen gezeigt. Ich meine, Dame war ja eigentlich auch wieder gut, ne? Hat auch wieder 34 Punkte gemacht, aber kam halt nicht ganz halt, so viel Unterstützung.
Ja, eben. Und er hat halt dadurch, dass es so, das Setup so ist, wie es ist, hat er doch immer schwere Würfe. Und da ist natürlich so eine gewisse Varianz dann mit drin. Also dann läuft er natürlich mal heiß und Dame kann dann dir mal 3, 4 in Folge einschenken von draußen, obwohl sie verteidigt sind und auch von ganz weit hinten. Aber dann hast du halt, wenn die nächsten 3, 4 wieder so sind, können die halt auch mal daneben fliegen. Und das ist halt, es ist irgendwie interessant, weil mit Dame war ja auch so ein bisschen das Ding, auch bei mir, viel so, die Bucks-Offense wird verlässlicher, stimmt schon, aber gleichzeitig jetzt gerade ohne Giannis ist es halt auch, das ist halt der Spieler, auf den sich eigentlich die Pacers-Defense komplett konzentrieren kann. Also außer natürlich hier Mount Splashmore, ne, der natürlich
am Anfang auch alles getroffen hat.
Ja. Und sonst kommt halt wirklich wenig Unterstützung. Bobby Portis hat ja jetzt auch in Spiel 2 echt Riesenprobleme gehabt offensiv. Macht es natürlich dann auch nicht einfacher, weil der nun mal für seine Energie und seine Offense irgendwie da ist. Und da, wie du sagst, also da hat Indiana einfach viel mehr Möglichkeiten. Auch Turner gefällt mir ziemlich gut. Also auch so, weil er mal den Dreier aus der Ecke, mal Pull-Up, mal am Ring. Also irgendwie so ein recht vielseitig. Und dann, wie du sagst, sie haben halt einfach immer wieder die Zone attackiert und auch halt den Ball, finde ich, halt zielstrebig bewegt und sich halt auch Obi Toppin in der ersten Halbzeit immer wieder zum Ring gecuttet und so halt Backdoor und war halt die ganze Zeit war irgendwas, was die Pacers, die Bucks Defense irgendwie auf halb acht gehalten hat oder hätte halten sollen und dann halt ist halt für ein älteres Team nicht so einfach und dann war es ja auch, ich meine, das war ja am Ende deutlich, das Spiel, richtig deutlich ist es aber erst im vierten Viertel geworden. Im dritten gab es ja noch eine Phase, in der die Pacers minutenlang nicht gescored haben, aber dann ja, war es schon so ein bisschen so, okay, jetzt haben sie die zweite Luft und dann
Ja, absolut.
Oder also, den Kopf zum dritten Bein und dann war alles.
Das auch. Also so einen konditionellen Vorteil haben sie da halt, glaube ich, auch, ne? Ja. Weil sie halt einfach mehr Leute dann auch nochmal frisch von der Bank reinbringen können. Und also gerade so, auch im Halbfeld fand ich das schon teilweise echt ziemlich stark, wie halt sie gesehen haben, okay, die Bucks verteidigen die erste Aktion ganz gut, aber wir haben ja noch eine zweite und eine dritte und wie sie halt irgendwie so konstant haben arbeiten lassen. Und da ist es dann halt auch einfach so, dass Milwaukee A nicht das schnellste Team ist defensiv und halt auch andererseits ein paar Leute hat, die jetzt einfach nicht so gut sind, was das angeht. Nicht, also instinktiv dann immer wissen, wo sie irgendwie hin müssen. Und da gab es halt auch so ein paar Breakdowns, die einfach, also wo die Pacers sie halt einfach so ein bisschen weich geklopft haben. Und eigentlich, ich meine, ich habe mich da, als ich das geguckt habe, dann etwas besser gefühlt mit dem Tipp für Indiana, aber auch gerade mit dem Grund dahinter, weil ich halt einfach dachte, okay, so da hat Indiana halt schon ein paar Vorteile, die relativ groß sind. Und in diesem Spiel kamen die jetzt zum Tragen. Ich meine, Indiana hat jetzt natürlich auch irgendwie ziemlich gut den Dreier getroffen und so. Das hilft dann auch immer dabei. Aber Milwaukee war, was das angeht, eigentlich auch ziemlich gut. Und insofern, mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Aber ich habe mich auf jeden Fall mit dem Tipp jetzt wieder ein bisschen besser gefühlt.
Wobei die Bank von Milwaukee nicht so geil war mit dem Dreier. Die hat nämlich keinen einzigen Dreier getroffen. Also kein einziger Bankspieler hat einen Dreier getroffen.
Und das, haben aber auch nicht viele genommen, oder?
Nee, aber das ist ja ein Problem. Also wenn Beasley, wenn Crowder, die halt, McConnell, wenn die, McConnell, Entschuldigung.
Du meinst Connaughton, oder?
Genau. Pat, TJ, Mac, C, weißt du, wie es ist, ne? Ist alles gar nicht so einfach.
McBuckets.
Genau. Connaughton, wenn die keinen Dreier nehmen, beziehungsweise keinen Dreier und dann keinen Dreier treffen, dann wird es halt spacing-mäßig schwierig, dann kann man sich noch mehr auf Dame fokussieren. Middleton dann noch mit seiner Knöchelgeschichte. Erst raus, dann wieder rein, war dann auch okay, aber es ist halt, das macht es jetzt nicht einfacher. Ich denke schon auch, es ist undankbar, jetzt bin ich ja gespannt in Spiel 3, Richtung Spiel 3, ob Milwaukee halt Möglichkeiten findet, da irgendwas dagegen zu machen, weil du hast schon recht, sie sind halt jetzt ohne Giannis defensiv nicht wahnsinnig dynamisch. Sie haben Leute, die nicht ausgewiesene Verteidiger sind in ihrem Starting-Lineup. Lopez, finde ich, hält es ganz gut zusammen, bestmöglich da hinten, aber dann fehlt eben der designierte Verteidiger für Siakam. Also da gibt es schon diverse Geschichten. Ich meine, Halliburton selber fand ich zwar war aggressiver, aber es ist immer noch nicht so, dass er jetzt irgendwie das Spiel an sich reißen muss. Er hat 12 Assists verteilt, also hat gut orchestriert, aber er ist jetzt nicht noch der Scoring-Aspekt, da hält er sich weiterhin zurück. Und
muss das auch stimmt. Nicht. Aber also ja, genau, in dem Spiel war das halt kein Problem. Und was sie, finde ich, halt besser gemacht haben als in Spiel 1 war, dass sie öfter halt Turner hochgeholt haben, um dann mit dem Pick and Pop zu laufen, mit der Hoffnung, dadurch Lopez halt vom Korb ein bisschen wegzubekommen. Ja. Und das ist ihnen ganz gut gelungen. Und wenn ihnen das gelungen ist, dann gab es halt am Korb einfach keine Gegenwehr. Also so von den 20 Würfen, die Pacers am Ring genommen haben, haben sie 16 getroffen. Ja. Halt meistens einfach so der eine Ringbeschützer einfach gar nicht da war. Also der hatte einmal einen ziemlich nicen Block gegen Obi Toppin gehabt, aber sonst war er halt oft auch irgendwie anderswo beschäftigt. Und das haben sie schon, glaube ich, ganz gut gemacht. Und das hat auch Halliburton so ein bisschen am Anfang mit etabliert, weil, glaube ich, so direkt bei dem ersten Pick-and-Roll, das er gelaufen ist, wo er halt ein bisschen tiefer abgesunken wurde, da ist er halt sofort zum Dreier hochgegangen, um halt einmal kurz zu zeigen, so, ich will schon und ihr müsst mich hier schon verteidigen. Und ich glaube, das hat dann so ein bisschen zumindest dabei geholfen, alles andere zu öffnen. Auch wenn ich jetzt ihn, also er war bei weitem nicht auf dem Level, wie wir ihn Anfang der Saison gesehen haben, aber es war in dem Fall auch nicht nötig, weil die Offense ja überragend war und er da schon auch seinen Anteil daran hatte.
Ja, und ich meine, ja, Milwaukee, also ich bin gespannt, welche Antworten dann halt noch gehen, weil ich meine, sie haben ja Pat Beth in Starting Lineup geholt, dass sie zumindest mal jemanden haben, der halt aggressiv ist, aber offensiv ist es halt echt sehr, sehr mau. Also er trifft seinen Dreier nicht, am Ring tut er sich auch immer schwerer irgendwie. Also
Ja, und Beasley kam ja erst in der Garbage-Time sogar, ne? Mhm. Also der ist ja im Moment gar nicht so richtig Teil der aktiven Rotation. Ja. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber das ist natürlich auch jemand, der dann defensiv wieder...
Defensiv hilft das nicht.
...noch ein zusätzliches Problem darstellt. Ja. Und davon hat man eigentlich eh genug.
Ja. Also die Überreaktion auf ein Spiel, man sieht jetzt irgendwie gar nicht, was Milwaukee irgendwie machen kann. Was ist eigentlich mit Marshall Beauchamp?
Ich weiß sie nicht. Weil hat 4 Minuten gespielt, aber halt auch Garbage-Time, glaube ich.
Ja.
Ich meine, wir wissen ja auch nicht, was mit Giannis ist, ne? Also wann und ob und überhaupt. Aber so in dem Spiel hatte man auf jeden Fall den Eindruck, Indiana ist jetzt auch in den Playoffs angekommen, nachdem sie Spiel 1 ja einfach nur aufs Feld gekackt haben, so ähnlich wie Dallas. Und jetzt sind sie halt da und also mal gucken, wie es weitergeht. Aber das wird schon auf jeden Fall in der aktuellen Situation muss halt echt unfassbar viel über Dame und Lopez laufen, weil sie nicht ganz so viel anderes haben, was sie jetzt gerade
melden noch können. Dazu, aber
ja und auch Portis, der wird schon auch mal sein Spiel haben, wo er 25 und 12 hat und einen Midi nach dem anderen reindrückt. Die Frage ist halt immer, kann das genug sein, um mit dem, was die Pacers auf der Gegenseite machen, mitzuhalten, die halt viele Dreier nehmen, die viel Pace haben, die viel Richtung Korb gehen und so.
Ich meine, das war jetzt halt gut, auch wenn das so ein bisschen auch die Identität der Pacers ist. Es war so ein bisschen Überfall, auch dann gerade im vierten Viertel, wie sie halt einfach dann auch genutzt haben, glaube ich, dass die Bucks ein bisschen müde waren und halt einfach immer wieder angerannt sind, wie gesagt, immer wieder die Zone attackiert haben. Ich bin dann gespannt, also was die alten Zossen jetzt halt machen, weil klug wären sie ja theoretisch. Und was da jetzt so der Konter sein wird.
Ja. Jetzt übrigens noch, ich weiß, du musst los, aber bevor wir es völlig vergessen, ein Shoutout an Tyrese Maxey, den Most Improved Player.
Verdientermaßen. Wir hatten zwar beide Jalen Brunson, ne?
Ja, das ist okay.
Nicht mehr in Top 3 gelandet, Nummer 2 Coby White, Riesen-Shoutout Coby White und Alperen Şengün. War eng zwischen White und Maxey, aber es ist okay, ich kann damit leben.
Ich merke das.
Ich kann damit leben. Weil es Tyrese Maxey ist, mag ich auch.
Na, dann ist ja gut.
Alle sind glücklich. Gut. In diesem Sinne, Glückwunsch nach Philly. Mein Daumen drücken tue ich nicht mehr sehr. Eigentlich habe keine Aktien in der Serie. Von daher, aber ich hoffe, es läuft zu aller Zufriedenheit. Und wir bedanken uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Gibt's alles. Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei X. Schreibt uns auch gerne an und extra Folgen, gerade während der Playoffs auf patreon.com/korpiger Podcast, korpiger mit. Hey. Richtig. Und nicht vergessen, Old Dirty Basketball abonnieren. Ganz wichtig. Dann seid ihr bestens informiert. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Playoffs und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Präsentiert von Tipico Sportwetten.